Bremen 2. Mare mit Katrin Krämer.
Und heute geht es bei uns rund auf dem Meeresgrund. Oder etwas lapidarer ausgedrückt, läuft. Und schwimmt natürlich. Ja, ordentlich Durchhaltevermögen braucht man nämlich, wenn man den Ärmelkanal durchqueren will. Und was jemand antreibt, das zu tun, und zwar nur mit eigener Muskelkraft und nicht mit irgendeiner Rakete auf dem Rücken, das beschreibt Ulrike Dresner in ihrem neuen Roman Kanalschwimmer. Sie schickt Charles in den Kampf seines Lebens.
Eintauchen, Armzug, Armzug, Armzug etc. Auf 6 hoch, Luft.
Ja, sich abstrampeln, weil man es will und um sich und anderen was zu beweisen. Meeresschildkröten, denen sichert das Abstrampeln manchmal das Überleben.
Linke Flosse, rechte Flosse, linke Flosse, rechte Flosse. Solange bis die Schlüpflinge ein Ausdauertraining von einem halben Kilometer hinter sich hatten.
Wir berichten über ein Fitnesstraining für gepanzerte Reptilien, damit die auch sicher den Weg ins Wasser finden. Wir erfahren außerdem, wie der Mensch vor tausenden von Jahren auf dem Wasser von F bis Y gekommen ist und lernen Fortbewegungstechniken von Meerestieren kennen, die an Unterwasserakrobatik erinnern. Mare Radio bleibt heute in Bewegung. Alles dreht sich um flotte Flossen und schnelle Schrauben. Ich sage herzlich willkommen. Eigentlich dachten wir, dass es bei Meeresschildkröten grundsätzlich eher gemütlich zugeht. Dass der Nachwuchs nach dem Schlüpfen so ganz gemächlich über den Sand in die Wellen kriecht, um dann im Ozean sein Nomadenleben zu führen, bis die Weibchen zur Eiablage wieder an den Ort der eigenen Geburt zurückkommen. Den Stressfaktor der Kleinen haben wir allerdings nicht bedacht. Guido Meyer hat für uns ein spezielles Training beobachtet, das kleine Karettschildkröten fit fürs Überleben machen soll.
Eine Sommernacht in Florida. Dort, wo der Atlantik auf das Festland trifft, verlässt eine unechte Karettschildkröte den Ozean. Unhörbar kriecht sie ein paar Meter über den Sandstrand, gräbt ein Loch, legt darin rund 100 Eier ab und verabschiedet sich dann wieder ins Meer. 2 Monate später, wieder nachts, Billy schlüpft, gemeinsam mit seinen 100 Geschwistern. Doch Billy kommt nicht weit. Sein Ziel, den Atlantischen Ozean, erreicht er nicht.
So here is a loggerhead sea turtle hatchling and his name is Billy.
Hier diese unechte Karettschildkröte, das ist Billy. Den Namen habe ich ihr gegeben. Sie ist nicht größer als mein Daumen. Billy hatte Schwierigkeiten, zum Ozean zu krabbeln. Wir behalten ihn jetzt hier, bis er zu Kräften gekommen ist. Später werden wir ihn mit einem Boot im Ozean aussetzen.
Die Biologiestudentin Heather Seaman hat Billy am Strand gefunden. Und dann hat sie ihn in ein großes, rundes Planschbecken mit Meerwasser gesetzt. Hier ist Billy nicht alleine. Dutzende von unechten Karettschildkröten und grünen Meeresschildkröten werden hier aufgepäppelt.
Wir sind im Gumbo Limbo Nature Center in Florida. Hier an der Ostküste der Vereinigten Staaten finden wir im Sommer die meisten Meeresschildkrötennester am gesamten Nordatlantik.
Sarah Milton von der Biologieabteilung der Florida Atlantic University arbeitet mit dem Gumbo Limbo Center zusammen. Die Wissenschaftler beobachten seit Jahren, dass es den Tieren zunehmend schwerer fällt, aus dem Nest heraus über den Sand in den Ozean zu krabbeln. Ein Grund dafür ist die Lichtverschmutzung am Strand.
Normalerweise finden die Tiere das Wasser, indem sie sich von der dunklen Strandseite abwenden. Sie orientieren sich in Richtung flacher Horizont und Licht. Das kann der Mond sein oder Sterne, die sich auf der Ozeanoberfläche spiegeln.
Weil aber viele Strände mit Hotels verbaut sind, lenken deren Licht die Schlüpflinge ab. Deswegen landen sie oft auf Parkplätzen, auf Straßen oder in Swimmingpools. Etwa die Hälfte der Schlüpflinge verläuft sich so.
Die Tiere liegen auf dem Strand manchmal 1 Meile zurück. Und das bei ihrer geringen Größe von nur wenigen Zentimetern. Das wäre ungefähr so, als würden wir uns des Nachts um 50 Meilen verlaufen. Also haben wir uns gefragt, wenn die Schlüpflinge so lange auf dem Strand herumgeirrt sind und endlich den Ozean erreichen, haben sie dann überhaupt noch genug Kraft zum Schwimmen?
Denn auch im Wasser gibt es kein Ausruhen. Die Schlüpflinge müssen in Bewegung bleiben. Sie schwimmen 24 Stunden ununterbrochen und möglichst weit weg von der Küste, wo die Fressfeinde sind, hinaus in den offenen Ozean zu kommen. Also hat Sarah Milton die kleinen Tiere auf ein genauso kleines Laufband gesetzt, an dessen Ende eine Lampe scheint, so wie der Mond. Fitnesstraining für Meeresschildkröten. Linke Flosse, rechte Flosse, linke Flosse, rechte Flosse. Solange bis die Schlüpflinge ein Ausdauertraining von einem halben Kilometer hinter sich hatten.
Die Tiere mussten sehr oft anhalten und sich ausruhen. Sie sind gekrabbelt, haben angehalten, sind weitergekrabbelt und so weiter. Aber je länger sie sich auf dem Strand aufhalten, desto größer ist die Gefahr, dass sie gefressen werden. Und wenn die Sonne aufgeht, heizen sie sich auf, dehydrieren und sterben.
Noch bis vor wenigen Jahren waren Schlüpflinge in der Lage, locker 1 bis 2 Kilometer zurückzulegen, um das kostbare Nass zu erreichen. Das schaffen sie heute nicht mehr. Ihr mangelndes Durchhaltevermögen führen die Biologen auf die gestiegenen Ozeantemperaturen zurück. Auch Meeresschildkröten bekämen die globale Erwärmung zu spüren, erklärt Heather Seaman.
Der Klimawandel heizt den Sand am Strand auf. Ein wärmeres Nest hat Auswirkungen auf die Schlüpflinge. Sie sind kleiner und sie sind schwächer. Außerdem bestimmt die Temperatur das Geschlecht der Tiere. Je heißer es ist, desto mehr Weibchen schlüpfen.
Seit einiger Zeit schlüpfen fast nur noch Weibchen. Das wird spätestens in rund 20 Jahren zu einem Problem werden, wenn die Tiere geschlechtsreif sind, auf Partnersuche gehen, aber nicht fündig werden. Doch im Gegensatz zu den Menschen scheinen Meeresschildkröten bereits einen Weg gefunden zu haben, mit dem Klimawandel umzugehen, glaubt Sarah Milton.
Wir haben Anhaltspunkte dafür, dass sich die Tiere bereits der globalen Erwärmung angepasst haben. Einige Schildkröten legen ihre Eier weiter nördlich, wo es kühler ist. Andere fangen 2 Wochen früher mit der Eiablage an, wenn es ebenfalls noch nicht so heiß ist.
Kluge Tiere also, die Meeresschildkröten, einfach die Hitze vermeiden, um mobil und gesund zu bleiben. Und wenn Billy irgendwann soweit ist, sich fortzupflanzen, werden sich die Weibchen wohl nur so um ihn reißen.
Die Entdeckung der Schnelligkeit, wie Billy, Superbody und seine Freunde gestillt werden, um ein erfülltes Meeresschildkrötenleben führen zu können, das hat uns Guido Meyer erzählt. Ernst Jünger, der war nicht nur Schriftsteller, sondern als Insektenkundler auch ein akribischer Naturbeobachter. 1936 ist er auf dem Dampfer Monte Rosa von Hamburg über die Azoren nach Brasilien gefahren. Zurück ging es dann nach 2 Monaten über die Kanarischen Inseln und Casablanca. Aus seinen Aufzeichnungen ist das Buch Atlantische Fahrt entstanden und darin hat er auch eine faszinierende Begegnung mit fliegenden Fischen beschrieben.
An Bord, 30. Oktober 1936. Seit gestern vergnüge ich mich mit dem Studium der fliegenden Fische, die bald hinter den Azoren auftauchten. Sie schießen vor dem Bug des Schiffes, zuweilen einzeln, häufiger noch in Schwärmen, aus dem Wasser auf. Die ersten, die ich erblickte, waren ziemlich klein. Sie schienen mir kaum spannenlang. Auch glaubte ich zunächst an einen Augentrug, an ein reines Erzeugnis der Fantasie. Als ich jedoch das Schauspiel wiederholte und größere Tiere aufstiegen, prägte sich mir bald der Ablauf des Fluges ein. Der Fisch erhebt sich pfeilschnell aus dem Meer und schwebt flach über seinen Spiegel hin. Bevor er sich ablöst, wirbelt der Schwanz noch eine Weile wie eine Schraube auf dem Wasser, dann fliegt der Körper wie aus einer Schleuder abgeschossen durch die freie Luft. Im Anfang der Bahn perlt eine Doppelkette von Wassertropfen von den ausgespannten Flossen ab. Nach einer oft ausgedehnten Fahrt, bei der auch Bögen beschrieben werden, taucht der Fisch mit angelegten Flossen wieder ein. Die See spritzt dabei wie unter dem Einschlag eines Geschosses auf. Kleinere Stücke waren perlgrau opalisierend mit blaugrün schimmerndem Flossengrunde, bei größeren belebten sich die Farben und nahmen Lichter des Pfauenhalses an. Die Form erinnert mehr an eine große Heuschrecke als an einen Fisch. Der hohe Grad von Prägung, von Ausgeformtheit, der dem Schauspiel innewohnt, lässt eher ein Insekt vermuten als ein Wirbeltier.
Holger Postler las einen Auszug aus Ernst Jüngers Reisebeschreibung »Atlantische Fahrt«. Fische mit Flügeln, schon merkwürdig, oder? Aber die sind bei weitem noch nicht die schrägsten Vögel in der Welt der Wasserwesen. Stefanie Pesch über weitere wundersame Choreografien im Kuriositätenkabinett der Meere.
Unsere Reise beginnt vor der indonesischen Küste. Hier ist das Wasser warm und die unterseeischen Almen sind saftig. Hier weidet der Kuhfisch. Der Kuhfisch? Anders als der Name vermuten lässt, kommt dieser Fisch nicht auf vier Beinen dahergestelzt, sondern mit Brustflossen, die sich unermüdlich drehen und ihm als Rotorenblätter dienen.
Und diese Propellertechnik, die macht die Kuhfische wirklich ganz wendig, ganz drehsam, wie so ein Helikopter. Und die können dank dieses Propellers, diese Kuhfische, sogar auf der Stelle drehen.
Wir drehen auch auf der Stelle und reisen einmal den Äquator lang Richtung Barbados. Und wir bleiben diesmal über Wasser, um die nächste ungewöhnliche Fortbewegungsmethode bewundern zu können. Fliegende Fische nämlich. Allerdings, die können gar nicht wirklich fliegen.
Aber sie können durchaus für kurze Strecken das Wasser verlassen und sie haben so fächerartige Brustflossen und mit denen können sie so im Gleitflug über die Meeresoberfläche, sag mal, segeln.
Sogar 5 Meter über der Wasseroberfläche sind schon fliegende Fische gesehen worden und sie schaffen es ein paar hundert Meter weit. Allerdings ohne Motor, sondern mit Katapulttechnik.
Und da nehmen die Fische, die wirklich aussehen wie ein stinknormaler Hering, also zunächst mal unter Wasser so einen richtig großen Anlauf und dann katapultieren die sich mit Hilfe von ihrer ganz schnell schlagenden Schwanzflosse hoch in die Luft.
Wir bleiben hoch in der Luft und machen einen kleinen Abstecher in den Nordpazifik. Hier treibt viel Plastikmüll im Meer zum Schaden der meisten Meeresbewohner, zum Nutzen allerdings eines Tierchens, das sich ausgesprochen gerne darauf ansiedelt.
Der Meereswasserläufer.
Diese Wanzen können das, was nur Jesus konnte, nämlich auf dem Wasser gehen.
Und da hilft ihnen natürlich zunächst mal ihr wirklich ganz geringes Gewicht, das sind gerade mal ein paar Milligramm.
Dazu kommt die Oberflächenspannung, die dazu führt, dass die Oberfläche wie ein kleines Häutchen wirkt.
Und genau dieses empfindliche Häutchen, diese empfindliche Haut, die erlaubt es dem Wasserläufer, sich jetzt auf der Wasseroberfläche zu bewegen, ohne dabei unterzugehen. Weil an den Füßen von dem Meereswasserläufer, da sitzen tausende von kleinen Härchen, die sind so fein, dass sie diesen Wasserfilm eben nicht beschädigen.
Wir laufen dem Meereswasserläufer davon und steuern die Antarktis an. Auf dem Weg dahin werden wir feststellen, dass auch Pinguine mehr können als plump daherwatscheln.
Pinguine können auch surfen, ganz vorzüglich auf ihrem eigenen Körper. Zum einen machen die das, wahrscheinlich zumindest, weil es ihnen eine Menge Spaß macht. Die reiten aber auch ganz gezielt auf den Wellen, wenn sie so an der steileren Küste ganz sicher ans Land gelangen wollen.
Wir folgen ihnen an die antarktische Schelfeisküste und gehen von dort auf Tauchgang. Hier treffen wir Limacina helicina, eine Meeresschnecke, winzig klein, aber ausgestattet mit 2 flügelartigen Körperlappen.
Und damit schwimmt die durchs Meer und zwar mit einer Technik, wie Fluginsekten, also wie Fliegen zum Beispiel, das mit ihren Flügeln machen.
Und heißt deswegen auch Seeschmetterling. Mit diesem Schmetterling im Kescher machen wir uns auf den Rückweg zum Ministry of Silly Walks, verlassen unser Flievertüt und stellen fest, da klebt was am Schiffsrumpf. Ein schlanker Fisch mit Saugnapf. Schiffshalter heißen die.
Und die heften sie jetzt mit Hilfe ihrer Rückenflosse, die so zu einem sogenannten Saugnapf umgewandelt worden ist, an größere Fische an, an Schildkröten, an diverse Meeressäuger und lassen sich da einfach als blinde Passagiere mitnehmen.
Respekt, denn das ist vielleicht nicht die originellste, aber doch die bequemste Art, in Bewegung zu sein.
Mare Radio hat sich heute nach Bremerhaven ins Deutsche Schifffahrtsmuseum bewegt. Lars Kröger ist hier Schiffsarchäologe und er wird uns mitnehmen in die Zeiten, in denen die Menschen anfingen, auf dem Wasser zu wandeln. Was sind denn die allerersten Objekte, die so bekannt sind in der Schiffsarchäologie?
Das sind Einbäume. Wir haben da einen sehr alten Fund aus den Niederlanden. Das ist so in der Mittelsteinzeit. Haben wir einige Objekte in Europa. Das Problem ist, wir kennen immer nur einen bestimmten Ausschnitt. Das eine ist immer, desto älter das Objekt ist, desto länger ist es auch im Boden und die Wahrscheinlichkeit, dass es im Boden auch einfach verloren geht, ist natürlich deutlich höher. Das heißt, wir kennen deutlich mehr Einbäume aus dem Mittelalter in Europa als aus der Steinzeit, was immer so ein bisschen überraschend ist. Es liegt aber zum Teil einfach an Erhaltungsmöglichkeiten. Das andere ist, was uns komplett fehlt, sind auch alternative Möglichkeiten, wie man sich auf dem Wasser bewegen kann. Das sind dann zum Beispiel Fahrzeuge, die aus Schilfbündeln zusammengebaut worden sind oder auch Fahrzeuge, die aus Häuten, also aus Leder, aus aufgepumpten Tierhäuten gefertigt worden sind. Solche Sachen lassen sich archäologisch leider nur sehr, sehr schwer nachweisen.
Aus aufgepumpten Tierhäuten, da sind wir jetzt mal gespannt. Und ich glaube, Sie haben auch etwas mitgebracht. Es gibt eine Abbildung, wie so etwas ausgesehen haben könnte. Es gab ja wahrscheinlich niemanden, der das abgezeichnet hat. Aber ein Relikt, ein zeichnerisches, was uns das so ein bisschen erklärt. Von wann ist das?
Also das, was wir jetzt hier haben, ist ein Relief. Das ist 700 vor Christus erstellt worden im ostmediterranen Raum. Also das ist entsprechend schon wirklich ein zeitgenössisches Bild. Und was wir darauf sehen können, sind bärtige Männer, relativ klischeemäßig für die Schifffahrt, die einerseits ein Fahrzeug, ein Floß haben. Und dieses Floß wird über Wasser gehalten durch sehr eindeutig erkennbar aufgepumpte Häute von vier Beinern. Ob das nun ein Schwein ist, ob das ein Schaf ist, eine Ziege ist, das lässt sich jetzt nicht erkennen. Aber das sind eigentlich Auftriebskörper, die verwendet werden, wo eine Plattform obendrauf gepackt wird und dann Waren transportiert werden können.
Das ist sehr einfallsreich. Es sieht primitiv aus, aber wenn es denn funktioniert hat, ist ja gut. Jetzt haben wir dann eine andere Abbildung darunter. Das könnte jetzt auch eine Frau sein, weiß man nicht, die sich, aha, da steht es drunter, Herkules ist das, also tatsächlich Herkules, der sich räkelt auf, so sieht es nämlich aus, auf auch Tierhäuten oder was soll das jetzt sein?
Das, worauf Herkules da reist, das ist auch dasselbe Prinzip, derselbe Sinn. Das ist eine Art Floßkonstruktion, die aber nicht mit Tierhäuten über Wasser gehalten wird, sondern das sind Keramiktöpfe. Keramik schwimmt, wenn sie denn nicht umgedreht ist, auch auf dem Wasser. Und man hat einfach Keramik genutzt, die miteinander verbunden, eine Plattform oben drauf gemacht, um die Plattform über Wasser halten zu können und die Person, die auf dieser Plattform ebenfalls drauf ist, auch über Wasser halten zu können. Das Interessante ist, man fragt sich jetzt, warum macht man so etwas? Weil das natürlich einfach auch, sobald man irgendwo gegenfährt, ist es offensichtlich, dass Keramik da eher nachgibt als der Untergrund. Das Interessante ist aber auch, dass wir genau solche Techniken ethnologisch auch in Ägypten auf dem Nil nachweisen können. Und Napoleon hat in seinen Ägyptenfeldzügen hat dort relativ interessante Berichte anfertigen lassen und hat dann auch solche Keramik auch mal dokumentiert, die speziell für solche Flöße hergestellt worden ist. Und es gibt auch noch so ein paar wenige Schwarz-Weiß-Fotografien, die so etwas zeigen.
Odysseus war doch aber schon mit einem flotten Schiff unterwegs.
Genau. Also wir wissen auch, dass zu der Zeit parallel natürlich auch große Schiffe existieren. Das wissen wir einerseits auch wieder von Bildquellen, aber auch gerade so im ägyptischen Raum gibt es auch immer wieder mal Schiffsfunde in Grabkontext, die relativ gut zeigen, dass es eine sehr komplexe, sehr aufwendige Schiffbautechnologie gibt.
Wenn wir jetzt uns die Kogge angucken, was wir im Moment nicht können, weil da einfach gerade heftig umgebaut wird aufgrund der Sanierung des Deutschen Schifffahrtsmuseums, wenn wir uns die vorstellen, also für uns heute sieht es wahnsinnig primitiv aus, aber das war ja das Nonplusultra des Schiffbaus im 14. Jahrhundert.
Also primitiv würde ich nicht mitgehen, weil also wenn man sich anguckt, was da an Handwerk mit drin steckt, das sind schon wirklich gut ausgebildete Spezialisten, die so etwas bauen. Die Kogge selber ist ein Fahrzeug, was gebaut worden ist, um halt auch bestimmten Bedürfnissen zu entsprechen. Das heißt, das Fahrzeug ist dafür da, um möglichst viele Waren auf möglichst sichere Art und Weise im Nordostseeraum zu befördern. Was ganz interessant ist, ist, dass einerseits dieser Begriff Kogge ist halt einfach so ein bisschen immer schwierig, weil den benutzen wir ganz gerne für dieses Schiff. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Begriffen, die angewendet werden. Das ist zum Teil nicht so richtig klar, warum wird welcher Begriff wann wie genutzt. Was aber Forschungen von einem Kollegen hier am Hause gezeigt haben, vor ein paar Jahren, ist, dass zum Beispiel dieses Schiff, die Bremer Kogge, die wir bei uns hier aus dem 14. Jahrhundert haben, dass die sehr wahrscheinlich nicht in den Nordatlantik gesegelt ist. Da gab es einfach entsprechende Simulationen, die durchgerechnet worden sind und einfach gesagt worden ist, naja, bei den Wellenbedingungen, die wir dort haben, ist ein Schiff in dem Rumpfform, mit der Länge, mit den Formaten, wird das sicherlich nicht sehr häufig überleben. Das heißt, auch da gibt es zur gleichen Zeit, weil wir haben den Nachweis, dass es einfach einen Transport, einen Handel zum nordatlantischen Raum gab, haben wir dort andere Fahrzeuge, die muss es gegeben haben, die kennen wir aber archäologisch bisher noch nicht. Das Schiff, was wir hier haben, wird sicherlich vor allem für die Deutsche Bucht, für den küstennahen Transport sein, auch nach England oder ähnliches mal rüber. Das ist sicherlich nicht auszuschließen. Aber nach Island haben jetzt die Kollegen relativ eindeutig ausschließen können, dass das mit so einem Objekt nicht funktioniert.
Ist das denn auszuschließen, dass die Entwicklung vom Einbaum zur Kogge eine lineare war? Also dass die einfach so schön nachzuerzählen ist, wie wir uns das so vorstellen, wenn wir solche Bilder angucken von diesen Schweinehäuten und den Keramiktöpfen, auf denen Herkules da umhergeschippert ist?
Das war immer so die Vorstellung, dass der Kiel des Schiffes, den man dann bei der Kogge hat, im Endeffekt eigentlich der Einbaum noch mit drin steckt. Das haben wir eigentlich mittlerweile abgelegt, weil das so viele unterschiedliche Faktoren sind, die da reinspielen. Man sieht gerade im nordeuropäischen Raum eine sehr starke Veränderung des Schiffbaus in der Römerzeit, wo wir einfach wirklich nachweisen können, dass bestimmte Schiffbautraditionen, bestimmte Techniken, wie ich Hölzer miteinander verbinde zum Beispiel, aus dem mediterranen Raum auf einmal hier auftauchen. Und das ist die römische Legion. Die bringt das einfach hierher und macht das, was sie halt im mediterranen Raum immer gemacht hat, nämlich ihre Schiffe so bauen, wie man es halt gelernt hat. Und das wird dann nach und nach angepasst, auch an die nordeuropäischen Bedingungen, und wird dann verändert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer verstehen, dass so ein Schiffbau auch keine Technik ist, die losgelöst von der Welt stattfindet, sondern es sind auch andere Technologien aus anderen Regionen, die dann Einfluss nehmen und die in den Schiffbau dann hineinwandern. Also die Dampfmaschine zum Beispiel ist ja nicht per se für den Schiffbau produziert worden, ist aber dann irgendwann in den Schiffbau hineingewandert. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Entwicklungsstränge, die da kumulieren am Ende und auch aus ganz unterschiedlichen Regionen. Schifffahrt ist überregional. Und man wird dann auch entsprechende Technologien aus unterschiedlichen Regionen sich heranziehen und dann sozusagen das beste Ergebnis für das, was man eigentlich haben möchte, sich da einfach dann suchen.
Ja, also der Wissensaustausch, der war auf jeden Fall enorm, wenn man die Entwicklung sich anguckt. Lars Kröger war das Schiffsarchäologe vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Mit ihm haben wir gesprochen darüber, wie das eigentlich alles mal anfing mit dem Mensch und dem Meer und der Bewegung auf dem Wasser. Vielen Dank.
Sehr gerne.
In Bewegung, flotte Flossen, schnelle Schrauben heißt unser Thema heute bei Mare Radio auf Bremen 2. Und ohne schnelle Schiffsschrauben natürlich gar keine Bewegung. Ein Global Player gibt es in Waren an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Von hier werden gigantische Schiffsschrauben in die ganze Welt exportiert, vor allem nach Asien. Unsere Koordinaten 53 Grad 31 Minuten Nord, 12 Grad 41 Minuten Ost. Nikolas Goltsch war für uns dort.
Es ist gar nicht zu übersehen. Wir sind auf dem Innenhof der Mecklenburger Metallguss und um uns herum stehen hier schon aufgebockt auf so Betonpfählen 8 Propeller verschiedener Größe. Der eine ist so ein bisschen goldener, der andere ist so ein bisschen matter. Neben mir steht Lars Greitsch, der ist Geschäftsführer der Mecklenburger Metallguss und Chef der ganzen Propeller. Ich habe gerade schon gelernt, Propeller ist nicht gleich Propeller. Erklären Sie mir mal, für welche Schiffe sind jetzt diese 8 verschieden großen Propeller, die wir hier gerade sehen?
Es kann ein Großtanker sein, wie hier, sag ich mal, jetzt direkt vor uns. Es können aber auch verschieden große Containerschiffe sein, die wir hier beliefern, oder auch ein Kreuzfahrtschiff. Jedes Schiff bietet unseren Entwerfern, die die Formgebung sich ausdenken, natürlich gewisse Randbedingungen. Das kann von der Motorleistung über Drehzahl, über ja auch die Geometrie des Schiffes selber, wie wird der Propeller angeströmt, all das beeinflusst sozusagen dann nachher die Form des Propellers und die Größe natürlich.
Wir haben uns jetzt gerade ein bisschen hier in den Schatten geflüchtet unter so ein großes Rotorblatt eines Propellers. So ein Propeller, der ist es ja erst, der ein Schiff wirklich in Bewegung setzt. Und was ich gerade schon gelernt habe, ist, dass sich auch die Bewegung der Schiffe verändert. Also Schiffe fahren langsamer, um weniger Treibstoff zu verbrauchen. Und dadurch ändert sich auch die Art und Weise, wie die Propeller gebaut sind. Vielleicht können Sie mir das anhand der Propeller, die jetzt hier stehen, einmal erklären. Woran sieht man diesen Unterschied oder was müssen Sie anders machen im Bau von Propellern?
Genau, wir haben den Trend zu langsamerer Schifffahrt, weil natürlich Treibstoffeinsparungen so erstmal sehr effektiv zu erzielen sind. Man selbst kennt das ja auch von der Autobahn, wenn man langsamer fährt, verbraucht man auch deutlich weniger. Das ist beim Schiff genauso, das heißt, die Leistungskurve ist recht steil. Ich muss nur ein bisschen weniger Maximalgeschwindigkeit fahren, muss deutlich weniger Motorleistung vorhalten. Das hat sich durchgesetzt bei Neubauten, aber halt auch bei Bestandsschiffen. Und das bietet die Möglichkeit dann auch, weil es eine dauerhafte Leistungslimitierung ist, einen neuen Propeller zu entwerfen und auch zu fertigen. der dann deutlich mehr Entwurfsfreiheiten hat. Ich kann ihn deutlich schlanker, leichter, effizienter auslegen und spare dadurch nochmal zusätzlich Sprit.
Also eigentlich ein Trend für die Zukunft, weniger Treibstoff verbrauchen dank neuerer Propeller. Sagen Sie noch, für welche Schiffe wird sowas gemacht? Ist das für Kreuzfahrtschiffe? Ist das für Containerschiffe?
Maßgeblich wird es im Containerschiffbereich gemacht, weil wir da bei den Bestandsschiffen die Schiffe haben mit den größten Motoren und auch mit den größten originalen Maximalgeschwindigkeiten. Die Containerschifffahrt war damals auf sehr schnelle Fahrt fokussiert. In den Zeiten, wo Schifffahrt noch sehr lohnenswert war und wo die Treibstoffe sehr günstig waren, das hat sich so im Jahr 2010 maßgeblich gewandelt. Wir haben über 300 dieser Retrofit-Propeller bereits ausgeliefert und unsere Propeller sparen Millionen von CO2 ein, genau durch diese Treibstoffersparnis.
Gibt es da genaue Zahlen? Also wie viel Treibstoff kann man wirklich einsparen, wenn man einfach einen Propeller hat, der das Schiff einfach langsamer bewegt?
Man kann sagen, dass wir in diesen Projekten zwischen 5% und 14% erreicht haben.
Und das ist schon eine ganze Menge, ne?
Ja.
Dann würde ich sagen, wir gucken uns doch einfach mal an, wie so ein Propeller gebaut wird hier bei Ihnen. Ja, so ein bisschen 20 Meter von uns entfernt schwebt über die Decke ein doch ziemlich großer Propeller. Der ist jetzt so groß im Durchmesser, 8 Meter würde ich schätzen.
Genau, das kommt ganz gut hin.
Für welches Schiff ist der jetzt gedacht?
Ist ein Retrofit-Propeller für ein kleineres Containerschiff, 3100 TEU. TEU ist ein 20-Fuß-Container, das heißt, das ist ein Containerschiff, was 3100 Container transportieren kann.
Was hat der jetzt schon für eine Reise hinter sich oder für eine Geschichte? Wie ist der entstanden hier? Was wurde alles schon gearbeitet an dem?
Ja, wir haben ihn natürlich erstmal ingenieursmäßig entworfen. Wir haben das Schiff analysiert, den Originalpropeller nachgerechnet. Wir haben dann uns überlegt, wie kann man sozusagen einen sparsameren Propeller für diesen Anwendungsfall schaffen. Wir haben unsere Berechnungen durchgeführt. Wir haben den Propeller dann sozusagen auch im Detail konstruiert. Ja, und dann haben wir ein Modell gebaut des Propellers, aber nur von einem Flügel. Und mit diesem Modell haben wir eine Form gebaut. Wir sprechen aber hier von einer sogenannten verlorenen Form. Das heißt, die Form bauen wir und nach dem Guss muss sie abgerissen werden, weil wir an das Gussstück ran müssen.
So ein Propeller wie den, den wir jetzt da gerade sehen, was wiegt der?
Das werden so an die 40 Tonnen sein.
Was war der größte Propeller, den Sie jemals hier gebaut haben?
Wenn man sagt größter Propeller im Sinne von schwerster Propeller, dann war es ein Propeller für ein sehr, sehr schnelles Containerschiff mit Baujahr, würde ich mal sagen, 2006, mit 130, 131 Tonnen, um genau zu sein, Propellergewicht. Diese Propeller wird es so nicht mehr geben, weil Schiffe mit so großen Motoren und so hohen Geschwindigkeiten nicht mehr im Trend sind. Auch diese Propeller mit den 131 Tonnen sind mittlerweile von uns selber schon wieder ausgetauscht bei dieser Schiffsserie mit Propellern, die nur noch 95 Tonnen wiegen. Dafür aber in dem Fall, müsste ich jetzt nachgucken, aber wahrscheinlich so ungefähr 9% besseren Wirkungsgrad haben als der Originalpropeller.
Also kann man sagen, gute Reise und sogar mit einem grünen Gewissen eigentlich, oder?
Auf jeden Fall, da haben wir bei allen Aufwendungen, die wir hier betreiben an den Propellern, kein schlechtes Gewissen, weil der Propeller sich sehr schnell für die Umwelt bezahlt macht. Die Energie, die hier reingeflossen ist, die verdient er sich im Vergleich zu seinem ausgewechselten Kollegen mit der höheren Effizienz sehr schnell.
Propeller aus MacPom sorgen weltweit für Wirbel. Nicolas Golsch hat sich dort umgeschaut. Mare Radio auf Bremen 2 ist heute ja schwer auf Trab, sehr sportlich und Brandungsangeln gilt tatsächlich auch als Sportart. Es werden sogar Weltmeisterschaften ausgetragen und Mario Neumann, der hat in Wilhelmshaven einen passionierten Routengänger getroffen, der gar nicht immer nur unbedingt die Ruhe weg hat.
Laufen wir erstmal los, ne?
Klingt wie ein Einkaufswagen, ist aber ein extra für den Transport von Angelruten umgebautes Rollbrett, das Stefan Droste aus dem Kofferraum geholt hat und an einem gelben Tampen den Deich entlang hinter sich herzieht. Auch zwei Eimer stehen da drauf, einer mit frischen Wattwürmern als Köder, die der Wilhelmshavener selbst ausgebuddelt hat, und einer für den Fang. Wir laufen zu seinem Lieblingsspot am alten Kohlekraftwerk. Dort hat er vor kurzem bei einem Angelausflug 13 Aale rausgeholt. Dabei reichen ihm schon 3 Aale in 4 Stunden für einen guten Brandungsangelausflug. Mal sehen, ob die auch zusammenkommen, wenn ein Reporter dabei ist.
Die Tage vorher waren gar nicht schlecht, das Probeangeln. Nur das Kraftwerk ist zurzeit aus und deswegen kommen meine anderen Fische nicht. die Wolfsbarsche und Meerschen. Also haben wir wahrscheinlich nur Aale oder Plattfisch.
Eigentlich dürfte ich als Reporter mit meinen Bewegungen zumindest die Fische nicht stören. Denn beim Brandungsangeln muss es anders als sonst am Ufer nicht ruhig sein, können wir sogar reden.
An der Küste ist das egal. Da kann man laut sein, da kann man nebenbei noch baden. Das ist egal.
Es ist eine Stunde vor Hochwasser. Wir bewegen uns mit den Gezeiten, haben nur ein gewisses Zeitfenster für den möglichen Fang. Oft macht Stefan Droste bei ablaufend Wasser so lange weiter, wie es geht, hat auch schon aus 60 cm flachem Wasser quasi direkt vor seinen Füßen tolle Aale gefangen. Brandungsangeln an der Nordsee ist also offenbar einfacher, als ich dachte.
Die kommen ja mit dem auflaufenden Wasser hierher, um zu fressen. Und dann kommen die auch bis in die Steine rein. Aber normalerweise riecht ein Aal sehr gut und wenn der einen Wattwurm riecht, dann kommt er.
Irgendwann beendet dann aber der leere Ködereimer den Ausflug ans Meer.
Die Würmer sind ja auch schnell weg. Man hat ja Krebse, ne? Und die Krebse hauen das weg. Nach 10 Minuten muss man gucken. Brandungsangeln heißt bewegen. Da kann man nicht warten.
Nach ca. 10 Minuten Fußweg sind wir angekommen. Zwischen Jade-Weser-Port und Madeschleuse baut der Angler routiniert auf dem Steinwall am Ufer auf. Der geht ein bisschen ins Meer hinein, weil das Kohlekraftwerk hier seinen Kühlwasserausfluss hat. Ein großes Dreibein dient als Routenhalter.
Meine Gegner sind auch alle da. Die Kormorane. Da hinten 5 Stück, da vorne einer. Also das heißt ja, Fisch ist da.
Also zieht Stefan Droste seine Ruten auseinander und lässt erwartungsvoll die Wattwürmer schwimmen. Gleich 2 pro Angel. Einer landet mit Hilfe eines 120 Gramm schweren Bleis auf dem Meeresboden. Der andere badet dank einer Wasserkugel 20-30 cm höher für Wolfsbarsch oder Meeresche. 3 Angeln hat Stefan ausgeworfen. Kleine Glöckchen als Signalgeber oben an der Spitze befestigt. Einen Stuhl braucht er nicht, ist hier beim Brandungsangeln ständig in Bewegung.
Aber das mögen viele Angler. Die mögen gerne sich hinsetzen und warten. Und das mag ich nicht. Muss ein bisschen Bewegung sein, dann braucht man auch keine Diät.
Ist eine Angel gerade neu ausgeworfen, muss schon wieder die nächste kontrolliert werden. Die Haken mit den Ködern werden von der Strömung abgetrieben, müssen also auch deshalb immer wieder eingeholt werden.
Die hängt zur Zeit fest.
Stefan kurbelt etwas Schnur auf, zieht wieder, die Angel biegt sich gewaltig. Er dreht sich um und zieht mit komplettem Körpereinsatz an der robusten Nylonschnur. Dann ist es geschafft, lässt sie sich plötzlich ganz leicht einholen.
Ja, mal gucken, ob der Haken noch dran ist. Weil der Haken hat ja ein bisschen dünnere Schnur. Dann reißt vielleicht der Haken ab, aber nicht die ganze Montage. Nicht alles. Haken ein bisschen verbogen. Sieht man? Schön verbogen. Der hing fest.
Auch wenn es mühsam aussieht, solche Hänger sind gemeinsam mit dem Kampf gegen große, starke Fische, die sich am Haken erstmal auspowern müssen, bevor der Angler sie an Land bekommt, die herausfordernden Momente, die das Brandungsangeln so besonders machen. Eine Faszination, die Fabian Frenzel aus Frieden an der Leine zum Äußersten bewegt. Der Mann aus dem südlichen Niedersachsen wirft seine Köder rund um die Welt aus, hat bei der jüngsten Brandungsangel-WM Gold geholt.
Das Brandungsangeln ist für mich immer ein Naturerlebnis und ein Kurzurlaub zugleich.
Fabian Frenzel und Stefan Droste haben etwas gemeinsam. Beide haben schon als Kinder geangelt. Aber während sich Stefan damit begnügt, die 3 Aale, die wir heute tatsächlich gefangen haben, bei Zeiten in den heimischen Räucherofen zu hängen, hat Fabian schon immer vom Weltmeistertitel geträumt und ist entsprechend glücklich, dass es Anfang des Jahres in Südafrika geklappt hat.
Und auch, dass wir unsere Familien da unten mit hatten, mit den Mitgliedern vom Deutschen Meeresanglerverband. Alle waren super stolz, die anderen Nationen haben uns gefeiert, auch was hinterher durch die Presse ging und im Freundeskreis. Und es war wirklich ein unglaubliches Erlebnis.
Als nächstes will Fabian Frenzel den Weltmeistertitel in Portugal verteidigen. Auch Stefan Droste hat schon in vielen verschiedenen Revieren geangelt, auch an der Ostsee. Aber in die Welt des Wettbewerbs zieht es ihn nicht. Hier an die Nordsee zum alten Kohlekraftwerk Wilhelmshaven kommt er immer noch am liebsten.
Wir haben heute schon seltsame Bewegungsmethoden von Fischen beobachtet und gerade haben wir gehört, dass Männer in grünen Gummihosen sie gerne aus dem Wasser ziehen. Und selbst gut trainierte Kraulstealer, die schaffen nur ungefähr 7 Kilometer in der Stunde. Ulrike Dresner erzählt in ihrem neuen Roman Kanalschwimmer von Charles, für den diese überirdisch-unterseeische Anstrengung sowas wie therapeutische Wirkung entfaltet. Es liest Ulrike Knospe.
Nach der ersten Stunde war er ruhiger geworden. Eintauchen, Armzug, 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 etc. Auf 6 hoch, Luft. Zu jedem Armstoß ein Wort. Now, los, Kraft. Einsilbig, rasch. Im Freistil kraulte Charles eine Meile in 31 Minuten. Die Folge der Bewegungen war wie ein Puls. Sollte einer sein. Hässliches Noradrenalin und süße Endorphine sausten durch seine Blutbahnen. Wo seine Hände die blonden Morgenflecken des Wassers verwühlten, wurde es rostig rot wie Fischblut. Ein Teil von Charles' Gehirn fand sich damit ab, dass er nicht mehr sicher war, ob die dritte oder vierte Stunde begann. Ein anderer Teil drehte seinen Körper zurück in Schwimmposition. Er schwamm und schwamm, und nichts veränderte sich. Das Wasser trug wie immer, das Wasser drückte wie immer. Das Wasser war paradox wie immer und tat nur so, als trage es. Es log, es nagte, wurde schwer auf ihm. Er zog sich voran, der Nachmittag wollte nicht enden. Die Weite der Salzwelt, sagte etwas in seinem Kopf. Etwas anderes kicherte. Bereits an einem Meer war es laut, lauter war es nur darin. Das Tuckern des Motors, das Strudeln der Luft, das Brechen und Klatschen der Wellen. Jeder Knochen vibrierte, bog sich, wurde wabbelig. Der Kopf blubberte. Charles' Sehnen sangen, oder waren es die Fische? Es musste welche geben, nur das Auge sah nichts. Ehe man alles verloren hatte, war einem nicht klar, was man besaß. Wie trivial. Die Organe in seiner Brust schienen zu einem dunklen, zähen Block verschmolzen. Er zerrte mit jeder Bewegung daran. Eine Art Salzreif hatte sich an seinen Lidern gebildet. Die Augen schrumpften von Minute zu Minute. Und die Fettcreme in den Ohren wirkte wie Wachs. Nun, nach 12 Stunden im Wasser, er rechnete nach und brauchte lange dafür und war sich des Ergebnisses dann nicht einmal sicher. Nun öffneten sie sich wieder und er hörte sich schwimmen. Jede seiner Fasern streckte sich und die Tiefe war etwas, was nicht mehr an ihm zog, sondern hinaufreichte zu ihm. Sie trug ihn, sie berührte ihn. Er strampelte in ihr umher. Da wusste er, dass der dritte, gewagteste Teil des Versuchs begonnen hatte. Es war jener Teil, in dem man sich selbst durchschwamm.
Bei Mare Radio geht es heute um alles, was sich im und auf dem Meer bewegt und um Menschen, die etwas bewegen wollen. 1995, da haben Greenpeace-Aktivisten in einer spektakulären Aktion den Ölkonzern Shell daran hindern wollen, die ausgediente Plattform Brent Spar samt den ganzen giftigen Altlasten im Nordostatlantik zu versenken. Der Meeresbiologe Christian Bussau, der ist schon seit 25 Jahren bei Greenpeace, leitet heute dort die Abteilung Meeresschutz und er war bei der Brent Spar-Aktion damals dabei. Und ich habe ihn gefragt, was eigentlich seine Beweggründe waren, da mitzumachen.
Das war tatsächlich dieses vollkommene Unverständnis, dass jeder in Deutschland und in Europa aufgefordert wird, Abfall zu vermeiden, Abfall nicht in die Natur zu entsorgen, sondern zu Recycling in Sammelbehälter zu bringen. Und dann war da auf einmal ein großer Ölkonzern, Shell, der Industrieschrott, Abfall im Meer versenken wollte. Und das ging mir als Meeresbiologe tatsächlich total gegen Strich. Und ich war froh, dass ich gerade neu bei Greenpeace angefangen hatte und jetzt die Gelegenheit hatte, da mich aktiv einzusetzen, als Aktivist die Plattform zu besetzen, denn ich wollte verhindern, dass so ein Signal gesendet wird, wenn Shell diese riesige Plattform, 14.000 Tonnen schwer, 130 Meter hoch, im Meer versenkt hätte, dann hätte das ja einen Präzedenzfall geschaffen für andere Unternehmen, auch ihren Industrieschrott im Meer zu versenken. Und ich wollte mit meinen Kollegen sicherstellen, dass die Meere nicht als Abfallgrube missbraucht werden.
Es war ja nicht nur der Ritt im Nordostatlantik im Schlauchboot, sondern dann mussten sie dieses verrostete Stahlkoloss hochklettern, da ausharren, sich gegen das Räumungskommando wehren. Waren die Ängste da nicht mindestens so groß wie der Kampfeswille für eine gute Sache?
Also Angst hatte man da nicht. Man war natürlich aufgeregt, man war angespannt, aber das hat riesen Spaß gemacht. Wir waren eine Gruppe so von 15 Greenpeace-Aktivisten und natürlich, sagen wir mal so, ist das irgendwo auch gefährlich gewesen. Aber auf der anderen Seite war man so voll Adrenalin, dass man tatsächlich nur dieses eine Ziel vor Augen hatte, zu erreichen, dass die Plattform nicht versenkt wird. Und selbst als die Räumkommandos auf die Plattform kamen, da hatte man keine Angst, sondern man überlegte tatsächlich, was kann ich jetzt tun, damit, auch wenn wir geräumt werden, damit der Kampf weitergeht.
Gab es einen richtig brenzligen Moment?
Ja, das gab es. Das war tatsächlich der Moment, als wir mit einem Hubschrauber versuchten, Menschen, zwei Aktivisten nochmal auf die Plattform abzusetzen. Und da war es so, ich gehörte nicht zu dieser Hubschrauberbesatzung, sondern ich war auf dem Greenpeace-Schiff und konnte sehen, wie die Begleitschiffe von Shell mit so riesigen Wasserkanonen, also die sind viel größer, als dass man das von der normalen Feuerwehr kennt, auf den Hubschrauber schossen. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Hubschrauber von so einer Wasserkanone getroffen wird, dann ist das lebensgefährlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Hubschrauber dann abstürzt, war tatsächlich sehr groß. Und wenn er abgestürzt wäre und unsere Aktivisten dann zu Tode gekommen wären, dann hätten wir natürlich die Kampagne eingestellt. Denn irgendwo muss auch Schluss sein.
Die Sache wurde ja politisch richtig groß. Die Aktion am Ende von Erfolg gekrönt. Und Greenpeace hat mit dem Aufruf zum Shell-Boykott und zu Protesten wirklich auch sowas wie eine Bürgerbewegung in Gang gesetzt. Ohne eine funktionierende Schiffsflotte würden sie aber nicht viel bewegen können. Schauen wir mal auf ihren Fuhrpark. Wie sieht der zurzeit aus?
Wir haben drei große Schiffe. Wir haben einmal den Eisbrecher Arctic Sunrise. Der ist in der Lage, in der Arktis- und Antarktis-Kampagne zu machen. Wir haben mit der klassische Aktivitäten bei Ölplattformen gemacht, wie zum Beispiel 2013, als wir eine russische Plattform besetzten. Dazu braucht man einen Eisbrecher. Dann haben wir unser Flaggschiff, die Rainbow Warrior 3, ein Segelschiff, was weltweit unterwegs ist. Dadurch, dass es sehr umweltfreundlich ist und mit Segel Antrieb fährt etwas langsamer, aber wir setzen das viel ein, zum Beispiel für Rettungsmaßnahmen, wenn wir Ärzte ohne Grenzen unterstützen, wo wir kein schnelles Schiff brauchen, sondern wo wir ein Logistikzentrum brauchen. Und dann haben wir die Esperanza, unser großes Schiff, kann auch weltweit eingesetzt werden. Ein großes, schnelles Schiff, ein wirkliches Aktionsschiff, wo wir zum Beispiel gegen Fischereiverbrechen vorgehen. Wir hatten jetzt gerade mit der Esperanza eine Aktion gegen Haifang. Dort vor der Küste Spaniens wurden Haie unerlaubterweise gefangen. Und da haben wir eine Kampagne gemacht und eine Aktion gemacht.
Und wenn wir in den Hinterhof der Bootsschuppen schauen, sind da regalweise Taue zum Abseilen, Taucherausrüstung auch noch aus vergangenen Zeiten zu finden?
Ja, wir brauchen die ja eben auch zur Zeit. Ne? Also wir haben jetzt gerade eine Kampagne, wo wir von der Arktis zur Antarktis fahren. Wir haben unsere Lagerschuppen tatsächlich voll und zwar mit ganz toller Ausrüstung. Wir haben da viele Schlauchboote drin und zwar sind das wesentlich schnellere Boote als so Gummiboote, sondern das sind Hartschalenboote, die richtig schnell sind, viel schneller als jedes große Schiff. Die brauchen wir, um unsere Gegner zu bearbeiten und zu erreichen. Wir haben Taucherausrüstung da, denn oft müssen wir tauchen, um Sachen zu bergen, um Sachen am Meeresboden zu finden. Wir haben natürlich Kletterausrüstung dabei, wenn wir auf Plattformen klettern müssen, wenn wir ein Schiff besteigen müssen, um es daran zu hindern, zum Beispiel Netze auszubringen und unerlaubte Fischerei zu betreiben. Wir haben Schwimmwesten, Sicherheitskleidung. Sicherheit wird bei uns sehr groß geschrieben, denn wir wollen nicht, dass unsere ehrenamtlichen Aktivisten sich in Gefahr bringen. Und insofern sind die Bootsschuppen voll und man kann eigentlich nicht genug Technik haben. Wir brauchen das, denn auch unsere in Anführungszeichen Gegner, also auch die Industrieunternehmen, die wir angehen, haben die optimale Ausrüstung und da müssen wir mithalten.
Sie haben es schon angesprochen, Sie unterstützen Ärzte ohne Grenzen und wenn wir über die Veränderungen sprechen, die Greenpeace schon miterlebt hat, sind wir auch bei der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer, an der Sie sich ja auch beteiligt haben und das weiter tun werden als Umweltschutzorganisation?
Es ist unerträglich zu sehen, dass die Menschen auf See gelassen werden. Und deswegen haben wir zum Beispiel 2015 Ärzte ohne Grenzen unterstützt. Wir waren auf Lesbos mit unseren Schlauchbooten, haben mehrere hundert Menschen aus Seenot gerettet. Trotzdem ist es bei uns so, dass wir dies nur unterstützend machen, um andere Hilfsorganisationen zu unterstützen, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen oder Amnesty oder Rot für die Welt, Welthungerhilfe, UNICEF. Wir sind eine Umweltschutzorganisation und keine Flüchtlingsrettungsorganisation. Und wir brauchen, glaube ich, Organisationen wie zum Beispiel Sea-Watch, die sich speziell hierauf spezialisiert haben und konzentriert haben. Aber wir werden auch in Zukunft alles tun, um diese super, super wichtige Aufgabe zu unterstützen. Denn Menschenleben zu retten, das ist das Allerwichtigste, was es überhaupt gibt.
Was Greenpeace bewegt und schon bewegt hat, darüber habe ich mit dem Leiter der Abteilung Meeresschutz bei Greenpeace gesprochen, Christian Bussau. Ganz herzlichen Dank. Also Fast Food kommt bei unserem Captain Cook alias Hans-Helge Ott nicht auf den Tisch. Auch wenn wir ihm sagen, heute geht es bei uns um Bewegung, da darf es auch mal schneller gehen. Bedächtiges Kopfnicken die Antwort. Also lassen wir ihn wie immer sein eigenes Tempo bestimmen.
Herrschaften, Bewegung ist wichtig. Aber wirklich. Also ich persönlich begnüge mich ja auch nicht damit, faul am Schreibtisch rumzusitzen. Nein, alle Augenblicke mache ich anstrengende Hebeübungen mit verschiedenen Schreibgeräten. Rumpfbeugen, um die Tastatur heranzuziehen. Ich laufe Mittelstrecken, um mir einen Snack an den Arbeitsplatz zu schleppen. Ja, richtig tragen muss ich den ja auch noch. Also bin ich ständig in Bewegung. Aber ohne das, ganz ehrlich, würde ich mich nicht richtig wohlfühlen. Und wenn ich mir bei all der Hasterei auch mal was zu essen gönne, dann soll es auch was sein, das für Bewegung und für hohes Tempo steht. Gemüse ist ja eher für stures Verharren bekannt. Scheidet aus. Da ich kein Freund von Pferdefleisch bin, gerät da natürlich zuallererst der Gepard in den Fokus. Kann sehr lecker sein, wenn man Katze mag. Und das sind ja auch verdammt schnelle Tiere, alles was recht ist. 1 bis 2 Sekunden lang können sie 93 Kilometer pro Stunde erreichen. Wow. Im Durchschnitt zwar nur 53,11 Kilometer, aber das ist ja auch nicht schlecht. Und übrigens Kompliment an den tapferen Wissenschaftler, der nebenher rennt und alles bis auf 2 Stellen hinter dem Komma ausrechnet. 60 Stundenkilometer erreicht ein anderes Tier auch über längere Strecken. Und das ist der Schwertfisch. Und der kommt jetzt auf den Tisch. Wenn Sie ihn nicht sportlich selbst hinterher jagen wollen, dann kaufen Sie ihn einfach. Man bekommt ihn in Scheiben. Und zwar aus praktischen Gründen. Er wird bis zu 3 Meter lang. Und er ist so einfach zuzubereiten, dass Sie das auch schaffen, wenn Sie nach Ihren täglichen Übungen schon ganz außer Puste sind. Eine Pfanne mit heißem Öl. Da hinein die Scheibe Schwertfisch, bei der Sie die Haut ein paar Mal eingegerbt haben, damit sie sich beim Braten nicht wölbt. Ich wende die Scheibe vorher gern kurz in Mehl, ganz dünn. Das gibt eine leckere, zarte Kruste rundherum. Salz und weißer Pfeffer kommen beim Braten dazu. Ein paar Tropfen Zitrone und fertig. Dazu passt gut ein Mittelmeergemüse aus Zucchini, Tomaten, Aubergine oder Fenchel oder aus allem zusammen. Weißbrot oder geröstete Kartoffeln mit Rosmarin kommen sehr gut und ein einfacher Weißwein oder Rosé setzt allem die Krone auf. Und wenn Sie jetzt diesen wunderbar festen und saftigen Fisch kosten, dann wird Ihnen schlagartig klar, ordentlich Bewegung zahlt sich einfach aus.
Ja, der Schwertfisch hat bei Captain Cook einfach keine Chance, beziehungsweise eine große, je nachdem von welcher Seite man das betrachtet. Was Sie da hören, sind Trottellummen. Die essen natürlich keinen Schwertfisch, weil es den da, wo die leben, gar nicht gibt. Ihre Nahrung besteht aus Hering, Sandaal, Sprotten oder Dorsch. Wenn man ganz genau hinhört, In dieser Helgoländer Trottellummenkolonie, die unsere Kollegin Mechthild Mühser für uns aufgenommen hat, hört man manchmal auch die Küken piepsen. So um die 3000 Trottellummen-Elternpaare brüten in jedem Jahr in den roten Felsen. Und wenn die Kleinen dann soweit sind, wartet der Sprung ihres Lebens auf sie. Ohne Flugantrieb müssen sie sich aus 40 Metern Höhe in die Tiefe stürzen, denn ausgewachsene Flügel haben sie noch nicht. Elmar Ballstedt arbeitet als Ornithologe im Vogelschutzverein Jordsand auf Helgoland und für uns beschreibt er, was da dann abgeht.
Ein Elterntier ist im Wasser und ein Elterntier ist im Felsen bei dem Jungtier und dann motivieren die sich durch gegenseitiges Rufen. Und die Jungtiere können natürlich identifizieren, welches sind die zugehörigen Alttiere. Für uns klingt das alles gleich. Und dann wird sozusagen motiviert zu springen. Das kann manchmal 2, manchmal 3 Tage dauern, bis so ein Jungtier dann letztendlich springt. Aber meistens ist es ganz lustig, wenn eins springt, dann springen auf einmal, wie so ein Dominoeffekt, noch ganz viele andere hinterher aus dem gleichen Klippenabschnitt. Aber das ist sozusagen nicht planbar. Man kann da 3 Tage gucken und erst am 4. Tag springen die Tiere.
Nichts für Feiglinge also. Aber versetzen Sie sich doch mal rein in so ein Trottellümmelchen. Bisher kennt man da nur so ein geschütztes Plätzchen von 10 Zentimetern in der Felswand, die wärmenden Federn von Papa Trottel und Mama Lumme. Ja, und dann plötzlich dieser Sprung vom 40-Meter-Brett.
Das ist ja auch eine gewisse Überwindung. Man kann doch nicht fliegen und soll sozusagen dann hier ungefähr 40 Meter runterspringen. Das ist ja vielleicht nicht unbedingt angenehm. Und ich glaube, da muss schon auch bei so einem kleinen Vogel dann irgendwie diese innere Barriere überwunden werden. Aber meistens ist es halt wirklich so, traut sich einer, trauen sich viele.
Na, und das hat auch einen Sinn, also zusammenzuspringen. Denn überall wollen sie den Küken auch an die Federn. Lauernde Silbermöwen, die sehen in den Kleinen zum Beispiel einen stärkenden Happen für die eigene Brut. Also muss ein verdammt guter Plan her.
Die springen im Schutz der Dunkelheit, weil natürliche Feinde in der Dunkelheit halt die Kleinen nicht so gut sehen können. Und da die noch nicht fliegen können, wenn die dann zu ihren Eltern auf dem Weg sind, auch wenn sie runtergesprungen sind, ist natürlich noch eine gewisse Zeit, wo sie alleine sind. Und in der Zeit können halt Greifvögel, können die Jungen halt wegfangen. Und das ist im Schutz der Dunkelheit ein bisschen besser, weil da sieht man sie nicht so schnell.
Etwa 3 Wochen begleiten die Eltern ihre Jungen dann noch auf dem Wasser und dann müssen sie alleine klarkommen. Nach Helgoland kehren sie dann im folgenden Jahr auch zum Brüten zurück. Die Eltern, die versuchen übrigens auch immer die gleichen Zimmer in der Felswand wieder zu buchen, auf denen sie dann wieder brüten können. Ja, Wanderzirkus mit Trapezeinlagen. Mechthild Mühser hat für uns diese Informationen aus Helgoland mitgebracht. Mare Radio heute wieder mit bewegenden Momenten aus dem Meeresleben. Heute ging es um Bewegung, flotte Flossen und schnelle Schrauben. Am 1. September heißt es dann Glubsch und Glibber, der schöne Schleim. Für heute verabschiedet sich Katrin Krämer.